Deutschlandfunk, Andruck.
Das Magazin für politische Literatur ist wieder da. Heute mit Monika Dittrich. Herzlich willkommen. Die Mauer ist weg, die Grenze auch. Deutschland ist seit bald 30 Jahren wiedervereint. Doch es gibt einen Riss zwischen Ost- und Westdeutschland. So beschreibt es jedenfalls der Journalist Michael Kraske in seinem Buch, das wir Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vorstellen. Außerdem heute bei Andruck die Lebenserinnerungen des letzten DDR-Außenministers und SPD-Politikers Markus Meckel. Wir stellen die Streitschrift der linken Politikerin Katja Kipping vor. Und wir haben eine in den USA bereits hochgelobte Biografie über Nordkoreas Diktator Kim Jong-un für Sie gelesen, geschrieben von Anna Feifield, die das Peking-Büro der Washington Post leitet. Und schließlich haben wir ein Buch aus dem Regal geholt, das wir hier bei Andruck vor einiger Zeit schon einmal vorgestellt haben. Geschrieben hat es die britische Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney. Ihr Thema ist die spanische Grippe von 1918. Ein Buch, das voller Erkenntnisse steckt im Hinblick auf die derzeitige Corona-Pandemie. Nur noch 42% der Menschen in Ostdeutschland halten die Demokratie in ihrer jetzigen Form für die beste Staatsform. Diese Zahl steht im Buch von Michael Kraske. Sie ist für ihn ein Indiz dafür, dass im Osten etwas ins Rutschen gekommen ist, wie er schreibt. Dazu zählt er Pegida-Demonstrationen und Wahlerfolge der AfD, rechte Gewalt und ein allgemeines Verniedlichen der Radikalisierung, die vielerorts als Abstiegsangst oder Zukunftssorge verklärt werde. Michael Kraske weiß, wovon er spricht. Er stammt aus dem Westen, lebt aber schon seit Jahrzehnten in Leipzig. Er hat hautnah miterlebt, wie sich die politische Stimmung verändert hat. Und darüber hat er ein Buch geschrieben. Es heißt »Der Riss – Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört«. Winfried Dolderer stellt es vor.
Der Patient kam zum ersten Mal in die Praxis. Dem Arzt stellte er sich mit Vor- und Nachnamen vor und einer Klarstellung, die ihm wichtig war: Deutscher. Ein anderer antwortete auf die Frage, ob er gegen etwas allergisch sei: Ja, gegen Ausländer. Ein Leipziger Mediziner hat das dem Autor Michael Kraske auf einem ländlichen Gartenfest anvertraut. Für Kraske sind Episoden wie diese Symptome einer Radikalisierung, die die Gesellschaft in den östlichen Bundesländern tief gespalten habe. Dabei gehe es um fundamental unterschiedliche Entwürfe des Zusammenlebens.
Die einen wollen in einer homogenen Gemeinschaft ethnisch und kulturell vermeintlich gleicher Menschen leben und wehren sich aggressiv gegen Abweichler und Fremde. Für die anderen ist es selbstverständlich, dass Menschen vielfältig sind und Respekt sowie gleiche Behandlung verdienen. Die einen sind bereit, auf einfache Lösungen autoritärer Politik zu vertrauen. Die anderen akzeptieren, dass demokratische Prozesse kompliziert sind. Das ist der große Riss.
Wie tickt der Osten? Warum erzielen Rechtsradikale hier ihre spektakulärsten Wahlerfolge? Wie konnten in Orten wie Chemnitz, Heidenau, Freital unbescholtene Bürger mit Neonazis gegen Flüchtlinge auf die Straße gehen? Fragen, die seit einigen Jahren die Medien erneut bewegen, nicht zuletzt außerhalb der betroffenen Regionen. Kraske betont, dass die völkische Radikalisierung kein Produkt der jüngeren Vergangenheit ist, nicht erst mit den Pegida-Umzügen und dem Aufstieg der AfD einsetzte. Er erinnert daran, dass es bereits in der DDR eine militante Neonazi-Szene gab, von den damaligen Machthabern geflissentlich ignoriert. Und dass Menschen, die anders lebten, anders aussahen, anderer Herkunft waren als die Mehrheit, vor allem in ländlichen Regionen und kleineren Kommunen des Ostens, seit jeher einer steten Bedrohung ausgesetzt waren.
Es gibt eine kollektive Gewalterfahrung im Osten, über die niemand spricht. Es ist die Geschichte einer Jugend auf der Flucht vor rechten Schlägern.
Kraske selber ist tief im Westen geboren und aufgewachsen, im sauerländischen Iserlohn und zu Beginn der 90er als Student nach Leipzig gezogen. Die Stadt ist ihm seither zur zweiten Heimat geworden. Anders als Berichterstatter aus westdeutschen Medienmetropolen schaut er also nicht von außen auf die Verhältnisse im Freistaat Sachsen, aber auch nicht aus der Binnensicht eines Alteingesessenen. Das macht die Qualität des Buches aus, dessen Autor seit 2 Jahrzehnten als Reporter, als Lernender im Land unterwegs ist. Mit vielen Menschen über ihre Geschichten geredet, oft genug auch gestritten hat. Gerade Leipzig mit seiner vielgestaltigen Szene hat für Kraske die Qualität einer kulturellen Wundertüte, indes er sieht sie gefährdet.
In letzter Zeit führe ich immer häufiger Gespräche mit Menschen, die sich auf eine Zeit danach einstellen. Staatsanwälte, die befürchten, demnächst Anweisungen von einem AfD-geführten Justizministerium umsetzen zu müssen. Journalisten, die sich fragen, ob es ihnen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterhin möglich sein wird, kritisch zu berichten. Regisseure, die fürchten, dass ihren Bühnen der Geldhahn zugedreht wird.
Wer trägt die Verantwortung? Kraske nennt die seit Jahrzehnten regierende CDU, die mit ihrem Kurs sächsischer Identitätspflege den Chauvinismus befeuert und jeden selbstkritischen Blick auf das politische Klima im Land verweigert habe. Systematische Verharmlosung und Verleugnung sieht er auch bei Justiz- und Sicherheitsbehörden. Er erwähnt einen Fall, in dem Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Motorhaube geritzt hatten, die Polizei aber nur wegen Sachbeschädigung ermitteln wollte. Im Prozess gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital habe ein Polizist von einer Hausdurchsuchung berichtet, bei der sich eine Fahne mit einem Kreuz gefunden habe. Ein Kreuz? Erst nach langem Zögern habe sich der Zeuge zu der Präzisierung bequemt, nun ja, es sei ein Hakenkreuz gewesen. Völlig fehl am Platz findet Kraske denn auch das Verständnis für die Sorgen von AfD-Wählern und Pegida-Mitläufern, das Politiker etablierter Parteien gelegentlich zelebrieren.
Die AfD ist keine Protestpartei, auch wenn das oft behauptet wird. Wer sie wählt, entscheidet sich bewusst für völkischen Nationalismus, Rassismus und Verachtung der parlamentarischen Demokratie.
Eine Lektüre, die bewegt und beeindruckt. Mag sein, dass dem aufmerksamen Zeitungsleser nicht alles unbekannt ist, was der Autor zu berichten hat. So erfahrungsgesättigt, in vergleichbarer Dichte und Anschaulichkeit, finden sich ostdeutsche Zustände indes selten beschrieben. Das macht die Qualität dieses Buches aus.
Winfried Dolderer war das über das Buch von Michael Kraske. Es heißt »Der Riss, wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört«. 352 Seiten sind bei Ullstein erschienen und kosten 19,99 €. Theologe und engagierter Kopf der DDR-Opposition, Außenpolitiker und Sozialdemokrat. Markus Meckel war immer einer, der für seine Überzeugungen kämpfte. Nach der ersten freien Wahl in der DDR im März 1990 wurde er Außenminister, der letzte der DDR. Bei den 2+4 Gesprächen saß er mit am Verhandlungstisch. Später war er lange Jahre Bundestagsabgeordneter der SPD. Nun, rechtzeitig vor dem 30. Jahrestag der deutschen Einheit, hat Meckel seine Lebenserinnerungen veröffentlicht. Darin spricht er freimütig über Einsichten und Irrtümer. Sabine Adler ist unsere Rezensentin.
Es lag nahe, dass der letzte Außenminister der DDR seine Erinnerungen chronologisch erzählt. Doch für Gesprächswert dürfte vor allem seine Sicht auf die Wiedervereinigung sorgen, die er im vorletzten und letzten Kapitel des fast 500 Seiten starken Bandes wiedergibt. Unter dem recht gewollt klingenden Titel »Zu wandeln die Zeiten« zeichnet Markus Meckel das ereignisreiche Jahr 1990 nach, in dem beim Zusammenfügen dessen, was zusammengehört, der Zauber der friedlichen Revolution fast völlig verflog. Anders als ostdeutsche Parteifreunde und Freundinnen tat er sich bisher nicht als Pauschalkritiker des Einheitsprozesses hervor. Das ändert sich auch jetzt nicht. Schließlich hat ihn der heute 68-Jährige in erster Reihe mitgestaltet und sich als Dissident innerhalb der evangelischen Kirche der DDR schon zuvor für eine demokratische Transformation eingesetzt. Andererseits erlebte er am runden Tisch und in der letzten frei gewählten DDR-Regierung, dass Ost und West weniger miteinander als bestenfalls nebeneinander agierten. Als Außenminister für die 2+4-Gespräche zuständig, trat Meckel für die unverzügliche Anerkennung der polnischen Westgrenze ein. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte es weniger eilig. Der DDR-Politiker mit Rauschebart und langem Haar suchte auf internationaler Bühne mit nach einem Kompromiss zwischen den sowjetischen und US-Interessen. Die einen wollten keinesfalls, die anderen in jedem Fall das vereinte Deutschland in der NATO haben. Der sowjetische Außenminister setzte auf gesamteuropäische Sicherheitsstrukturen bzw. auf eine Doppelmitgliedschaft in NATO und Warschauer Pakt. Die wirklich wichtigen Gespräche mit ihm aber führte Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, ohne seinen ostdeutschen Amtskollegen Meckel zu informieren.
Für mich erschien damals nicht absehbar, ob die Sowjetunion jemals der NATO-Mitgliedschaft zustimmen würde. Auch dass Gorbatschow beim Gipfeltreffen mit Präsident Bush Ende Mai schon akzeptiert hatte, dass entsprechend der KSZE-Prinzipien jedes Land sein Bündnis selbst wählen könne, erreichte uns nicht. So tappten wir im Dunkeln.
Selbstkritisch gibt Meckel zu, dass er stur auf seinen Positionen verharrte und damit seiner Reputation als Außenminister gleich mehrmals schadete. Bei seiner Ablehnung von Atomwaffen, auf die die NATO seiner Ansicht nach künftig verzichten sollte, ebenso mit seiner Idee einer Sicherheitszone, der Polen, die CSSR und die DDR angehören sollten. Auch innerhalb der letzten, erstmals frei gewählten Regierung der DDR war die Stimmung angespannt. Im September 1990, kurz vor der Wiedervereinigung am 3. Oktober, zerbrach schließlich die Koalition. Die SPD-Minister verließen die Regierung und wurden nicht mehr ersetzt. Den Abschluss des 2+4-Vertrages beobachtete Meckel deswegen nur noch aus der Ferne. Hart kritisiert der Sozialdemokrat immer wieder Ministerpräsident Lothar de Maizière von der DDR-CDU. Der hätte gehandelt wie von Helmut Kohls Bundeskanzleramt ferngesteuert. Die neue DDR-Führung, die die Zivilgesellschaft verkörperte, die die Mauer zu Fall gebracht hatte, sei mehrmals von ihren westdeutschen Counterparts über den Tisch gezogen oder untergebuttert worden. Beispiel der Abzug der Roten Armee aus der DDR.
Lothar de Maizière beauftragte mich, ein abgestimmtes Konzept zu erarbeiten. Doch wollte die westdeutsche Delegation plötzlich festschreiben, dass die Verhandlungen zum Vertrag über den Abzug der sowjetischen Streitkräfte allein bilateral zwischen der Bundesregierung und der Sowjetunion ohne Beteiligung der DDR geführt werden sollten. Das war unfassbar.
Für den Autor eine maßlose Anmaßung und Ignoranz der damaligen Bundesregierung. Die ging genauso bei der Integration der DDR in die damalige Europäische Gemeinschaft vor. Wieder bestanden die DDR-Minister darauf, selbst mit am Tisch zu sitzen, denn es betraf den Teil Deutschlands, in dem sie gewählt waren. Wieder vergeblich. Kohl verhinderte zudem Brüsseler Soforthilfen für die DDR sowie zusätzliche Sitze im Europäischen Parlament bis zur nächsten Europawahl. Beide Male, weil der Kanzler befürchtete, dass darunter die Begeisterung für die deutsche Einheit leiden könnte. Bei den DDR-Abgeordneten für das EU-Parlament setzte er sich nicht durch, 18 erhielten Beobachterstatus. Meckels Kritik an dem Einigungsprozess ist keine Polemik, ohne jede Lamoyanz und sorgfältig belegt. Er erinnert an die Aussage Wolfgang Schäubles, dass es im Verhandlungsprozess nicht darum ging, irgendetwas für die Bundesrepublik zu ändern. Angestrebt wurde ein Anschluss, auch wenn man den Begriff tunlichst vermied.
Wie stark die Sorge im Westen war, und zwar parteiübergreifend, dass sich mit der Vereinigung etwas ändern könnte, das man nicht wollte, wird auch durch die gemeinsame Initiative der Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen deutlich, vor der Vereinigung noch die Stimmverhältnisse im Bundesrat neu zu ordnen. Die neuen Länder sollten zusammen nicht so viel Gewicht bekommen, dass sie etwas blockieren könnten.
Meckel verweist auf einzelne kleine Mitspracheerfolge. Beim Erhalt des DDR-Abtreibungsrechts, bei der Bodenreform, die nicht rückgängig gemacht werden sollte. Das Gesetz zur Rückgabe vor Entschädigung, vor dem die DDR-Seite vielfach gewarnt hatte, erweise sich hingegen bis heute als falsch. Mit dem Versprechen der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion sei zu viel DDR unter die Räder gekommen. Detailliert berichtet der Sozialdemokrat über seine ständigen Reibereien mit den Genossen aus Ost und West. So hätte sich Egon Bahr, der bis kurz nach dem Mauerfall immer noch von der Wiedervereinigung als Lebenslüge sprach, ihm als Staatssekretär im DDR-Außenministerium angedient. Der einstige Vorsitzende der SPD in der DDR, Ibrahim Böhme, wurde als Stasi-Spitze enttarnt, sehr zum Schaden der jungen Ost-SPD. Oskar Lafontaine, SPD-Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl kurz nach der Wiedervereinigung Anfang Dezember 1990, ging jegliche Begeisterung für den Einigungsprozess ab. Berlins damaliger regierender Bürgermeister Walter Momper gehörte zu den lautstarken Fürsprechern eines Anschlusses nach Artikel 23 im Grundgesetz.
Natürlich war klar, dass weitaus mehr nach dem Muster der westdeutschen Gesellschaft zu gestalten sei. Doch dass nun einfach alles in der DDR als schlichtweg kommunistisch beschrieben und damit abgetan sein sollte, konnte und wollte ich nicht einsehen.
Die anhaltende Schwäche der SPD erklärt Markus Meckel nicht nur mit der Weigerung, ehemalige SED-Mitglieder aufzunehmen, sondern vor allem mit dem anhaltenden Desinteresse der Führung am Osten generell. Offenherzig schreibt Markus Meckel auch über seine vielen Weggefährtinnen. Der Dissident, dessen Partnerinnen häufig wechselten, mit denen er zudem mehrere Kinder hat, eckte an. Die Kirche zögerte, ihn überhaupt als Pfarrer anzustellen. Schließlich übertrug sie ihm die Zuständigkeit für 6 Gemeinden an der Müritz. Dort stand er so manchen von der Stasi bedrängten DDR-Bürger bei, gläubig oder nicht, und half bei der Vernetzung der zahlreichen, meist kirchlichen Friedensinitiativen. Aus Gotteshäusern wurden Versammlungs- und Sammlungsorte, von denen zwar Demonstrationen ausgingen, doch den politischen Wandel leiteten neue Kräfte ein, wie die SPD, deren Gründung Markus Meckel maßgeblich initiierte. 5-mal kandidierte er als Abgeordneter für den Bundestag und gewann in seinem Wahlkreis in der Uckermark jeweils das Direktmandat. Der Ex-Politiker und Pfarrer spricht freimütig über Einsichten wie Irrtümer, gesteht unumwunden Fehler und gibt sich als jemand zu erkennen, der hart für seine Überzeugungen kämpft und dabei mitunter sich und anderen eine Menge zumutet.
Sabine Adler besprach Markus Meckel, zu wandeln die Zeiten, Erinnerungen. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 492 Seiten, 29,80 €. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Katja Kipping ist Co-Chefin der Partei Die Linke und langjährige Bundestagsabgeordnete. Nun hat sie eine Streitschrift veröffentlicht, in der sie eine sozial-ökologische Transformation fordert. Sie sieht ihre Partei in der Defensive. Das will sie ändern, gemeinsam mit linken Partnern. Neue linke Mehrheiten heißt ihre Schrift. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat darüber mit unserem Rezensenten Matthias von Lieben gesprochen.
Katja Kipping lädt ein zu neuen Mehrheiten, die ja nach Wahlen in diesen Zeiten tatsächlich möglich sind. Mit wem will sie die denn eingehen und zu welchen Bedingungen?
Einerseits ist ihre knapp 100-seitige, ja man kann sagen Streitschrift, ganz klar erstmal ein Plädoyer für ein parlamentarisches Bündnis aus Grünen, der SPD und eben ihrer Partei, der Linken. Andererseits, und das ist das Besondere an ihrem Buch, spricht sie darüber hinaus auch, sie nennt das die erweiterte Linke bzw. die Mosaiklinke an, sprich auch die Zivilgesellschaft und soziale Bewegungen, die für neue linke Mehrheiten unbedingt mit an Bord sein müssten. Sie nennt das dann Regieren in Bewegung. Und die Idee dahinter ist, dass es eine ständige Rückkopplung einer möglichen Mitte-Links-Regierung in die verschiedenen Teile der gesellschaftlichen Linken gibt, die als, ja, so eine Art linkes Korrektiv dann der Anpassung entgegenwirken sollen. Und ihr kleines Büchlein soll dabei eben als erster Impuls dienen, um innerhalb der drei Parteien, aber auch im öffentlichen Diskurs die Fantasie anzuregen, um überhaupt erst einmal in einen Dialog zu treten und über mögliche Projekte nachzudenken. Denn auch das betont Katja Kipping in dem Buch immer wieder, dass sie sich der Schwierigkeiten eines grün-rot-roten Bündnisses durchaus bewusst ist. Sie sagt aber auch, das Trennende, das soll eben nicht im Vordergrund stehen, sondern das Gemeinsame und mögliche Projekte hat sie Anfang März bei einer Podiumsdiskussion der Taz auch noch einmal genauer erläutert.
Wir haben die Klimakrise, wo die Dringlichkeit unumstritten ist. Ich habe sozusagen die soziale Spaltung auch als eine gesellschaftliche Krise erlebt. Dazu kommt noch der Rechtsruck und weltweit eher eine Militarisierung. Und bei der Frage, was man jetzt dagegen tun kann, bin ich immer wieder dazu gekommen, dass es, um diese Krisen zu entschärfen, sehr grundlegende politische Veränderungen braucht. Und deswegen habe ich halt gedacht, jetzt gegen alle Widerstände fängst du an zu werben für neue linke Mehrheiten, aber nicht als Selbstzweck, sondern um eine sozialökonomische Wende in die Wege zu leiten.
Ein trennendes Element könnte natürlich die Idee einer künftigen Wirtschaftsordnung sein. Da gibt es ja zumindest in der Parteiideologie einige Unterschiede. Wie stellt sich Katja Kipping eine neue oder eine künftige Wirtschaftsordnung einer linken Mehrheit vor?
Also die Dringlichkeit für einen, wie sie sagt, radikalen Systemwandel, den untermauert sie, indem sie erstmal den grundlegenden Konflikt der ja, aktuellen Zeit offenlegt. Den zwischen Neoliberalismus und Autoritarismus auf der einen und einer sozial-ökologischen Wende im Sinne der Gemeinschaft auf der anderen. Also Nationalismus, Abschottung, Rohstoffausbeutung und Umweltverschmutzung gegenüber einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Und sie spricht dann von einer Transformation im Verhältnis von Markt und Politik, bei der Ökologie und Profit neu gedacht werden müssen. Und zugrunde liegt dieser Idee, das ja bekannte Paradigma einer politischen Ökonomie des Gemeinsamen, das sie im zweiten Teil ihres Buchs skizziert. Und da heißt es dann mehr Demokratie und weniger Markt. Also kooperatives Wirtschaften soll beispielsweise ermöglicht und wo schon bestehend ausgebaut werden, sprich unterschiedliche kollektive Eigentumsformen, wie beispielsweise im Bereich der Energieversorgung, bestimmte Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Wohnen, Bildung, ÖPNV, die sollen dem Markt entzogen werden, damit eben nicht mehr Profitinteressen dominieren. Und sie benutzt dafür das Wort Infrastruktursozialismus. Sie fordert eine Abkehr vom Irrglauben der schwarzen Null und noch viel mehr. Und sie glaubt auch, dass sie damit durchaus bei SPD und Grünen Anklang finden wird.
Jetzt hat ja gerade jedes frisch erschienene Buch den Nachteil, dass es vor der Corona-Krise geschrieben wurde. Und nach eben dieser Krise wird es ja für jede Landesregierung und den Bund darum gehen, erstmal die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Schwarze Null, da hat es den Punkt gemacht. Aber passen Kippings Thesen denn in irgendeiner anderen Weise zu der Situation, die wir nach der Krise haben werden?
Also ich denke, in einer solchen Krise, die können ja auch Ökonomen und Politiker nicht einkalkulieren, da geht es jetzt um Aufbauhilfe, um die Abkehr von der schwarzen Null eben, wie gesagt. Und auch mit den wirtschaftspolitischen Ideen, die Katja Kipping in ihrem Buch beschreibt, wäre man einer solchen Krise wahrscheinlich ähnlich begegnet. Und auf der anderen Seite werden die Probleme, die die Globalisierung nun mal mit sich bringt und die Katja Kipping kritisiert, also ein aus den Fugen geratener Massentourismus, die internationale Finanzindustrie, ein Gesundheitssystem, in dem viel gespart wurde, ja gerade auch offengelegt. Und wie anfällig unser System ist, das wird ja gerade in Zeiten von Corona sichtbar. Und denkt man Kippings Thesen da mal weiter, also wenn tatsächlich große Wirtschaftsunternehmen beispielsweise nicht mehr in den Händen von Großaktionären liegen würden, sondern eher kollektive Eigentumsformen dominieren, in denen die Arbeitnehmeranteile am Unternehmen haben, am Betrieb, dann wären sie wahrscheinlich etwas krisenresistenter. Aber das ist eigentlich nur reine Spekulation. Das Buch wurde ja vorab publiziert.
Was lesen Sie raus? Für wie realistisch hält Kipping selbst neue linke Bündnisse? Und wie kann Ihr Buch da helfen?
Also sie selbst glaubt natürlich daran, dass neue linke Mehrheiten möglich sind, sonst hätte sie dieses Buch, diese Einladung gar nicht erst ausgesprochen. Die Widersprüche, die möglichen Hindernisse, die blendet sie auch nicht aus und streift in ihrem Buch auch immer wieder mögliche Konfliktfelder, wie zum Beispiel im Bereich der Außenpolitik. Aber es lauern doch gewaltige Probleme, die sie nicht thematisiert, zum Beispiel den radikalen Flügel ihrer Partei, der auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder versucht hat, solche neuen linken Mehrheiten zu sabotieren. Ihre Partei gibt in der Öffentlichkeit kein gutes Bild ab derzeit und viele halten sie deshalb für nicht regierungsfähig. Und das blendet sie etwas aus, genauso wie sie nicht darauf eingeht, warum die Linke als Partei selbst, aber auch andere Mitte-Links-Parteien es in den vergangenen Jahren nicht geschafft haben, mehr Wähler von ihren Inhalten zu überzeugen, die politische Rechte demgegenüber aber starke Zuwächse verzeichnet. Und hinzu kommt, Sie haben es angesprochen, die Corona-Krise, die lässt andere Themen derzeit in den Hintergrund rücken. Der Raum für Debatten über Mitte-Links-Bündnisse scheint doch sehr klein. Und Ihr Buch ist außerdem im sehr kleinen linken Argumentverlag erschienen. Da könnte die Wirkung Ihrer Einladung auch ganz schnell mal verpuffen.
Sagt Matthias von Lieben über das Buch von Katja Kipping. Es heißt Neue linke Mehrheiten, eine Einladung. 96 Seiten sind, wie erwähnt, im Argumentverlag erschienen und kosten 8 Euro. Die Fragen stellte meine Kollegin Katrin Stövesand. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un gehört wohl zu den rätselhaftesten Figuren der gegenwärtigen Weltbühne. Auf Beobachter im Westen wirkt er zuweilen skurril, mit seiner Frisur, seinen Anzügen, den Propagandabildern, die wie aus der Zeit gefallen scheinen. Die amerikanische Journalistin und Asienkennerin Anna Fifield hat eine Biografie über Kim vorgelegt, ein in den USA bereits viel besprochenes und hochgelobtes Buch. Martin Schechner hat die deutsche Fassung für Andruck gelesen.
Ein Sushi-Meister aus Japan, der an den Hof des Herrschers in Nordkorea kommt und aufsteigt zum Erzieher für den Kronprinzen. Onkel und Tante, die dessen Schulzeit in der Schweiz begleiten und sich danach ins Exil absetzen. Überläufer, Weggefährten, eine ebenfalls geflohene Cousine, schließlich ein ehemaliger Basketballstar aus Chicago mit einem unstillbaren Geltungsbedürfnis. Die Journalistin Anna Fifield hat ein feines Gespür für Menschen, die im Leben des Diktators Kim Jong-un eine Rolle gespielt haben. Sie weiß, wo sie zu finden sind und sie kann zuhören. Natürlich bleibt die Reporterin der Washington Post die Absurditäten dieser Biografie nicht schuldig. Den grotesken Personenkult, der schon bei seinem Großvater und Dynastiegründer Kim Il-sung Formen annahm, die selbst einen Stalin moderat erscheinen lassen. Die klebrigen Huldigungen durch die Hofschranzen, das nie nachlassende Elend des Volkes, Hungersnöte, Misswirtschaft, drakonische Strafen für jeden abweichenden Gedanken. Dazu die Weltferne eines Kindes, das in unfassbarem Reichtum doch hinter meterhohen Mauern heranwächst, das mit 11 Jahren eine scharfe Waffe führt und als Erwachsener die Abschussrampen für Atomraketen so legen lässt, dass er deren feurigen Schweif von seinem Schreibtisch aus verfolgen kann.
Als Junge hatte sich Kim Jong-un für alle Arten von Maschinen begeistert, erzählte mir seine Tante. Er wollte immer herausfinden, wie sie angetrieben wurden. Zur Not ließ er einen Schiffsingenieur kommen, der es ihm erklärte. Für sie enthüllte sich darin ein Aspekt seiner Persönlichkeit, der zwei Seiten hatte. Einerseits konnte er sich unglaublich gut konzentrieren, aber auf der anderen Seite tendierte er dazu, sich in eine Idee zu verbeißen. Sie bezeichnete ihn nicht als obsessiv, aber im Grunde war es das, was sie meinte.
Bei aller Fülle des Materials aber ist Anna Fifield klug genug, sich nicht allein vom Offensichtlichen leiten zu lassen. Dazu ist sie zu weit herumgekommen, im Land selbst und unter denen, die es verlassen haben. Was sie dabei gelernt hat, der Augenschein kann täuschen. Manchmal, weil Außenstehende die Zusammenhänge nicht kennen, manchmal, weil es genau so sein soll. Täuschung und Ablenkung gehören zu den Methoden, mit denen die Kims seit 1948 in der dritten Generation die wohl zäheste Diktatur der Welt am Leben halten.
7 Jahrzehnte nach der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea sah ich nicht einmal im Ansatz Risse in der kommunistischen Fassade.
Worum es der Autorin also geht, ist über die Beobachtung hinaus die Analyse. Warum trägt der ohnehin dickliche Diktator diese altmodisch kastenförmigen Anzüge? Warum diesen Haarschnitt, für den er im Rest der Welt als Witzfigur belächelt wird? Weil er damit die Nähe zu seinem Großvater demonstriert, den das Volk immer noch als den großen Führer verehrt. Warum ließ er seinen Halbbruder 2017 vor den Augen der ganzen Welt ermorden? Nein, sagt Fifield und bestätigt wieder einmal, wie genau sie die Techniken des Diktators studiert hat. Die Frage der Nachfolge an der Spitze der Dynastie hatte Kim Jong-uns Mutter schon geklärt, als ihr Sohn noch ein Kind war. Aber der Bruder hatte sich als Informant mit der CIA eingelassen. Warum machte der Diktator seinem Onkel einen Schauprozess und ließ ihn hinrichten? Warum einen seiner Generäle mit einer Luftabwehrrakete erschießen? Die Reporterin belegt es immer wieder, wer die absolute Macht behalten will, der muss sie auch anwenden, so hart und so drastisch wie möglich. Einen besonderen Blick in den Maschinenraum der Diktatur gewährt die Episode um den Basketballspieler Dennis Rodman. 2013, den Gipfel seiner Karriere, hatte er hinter sich, aber seine Auftritte als B-Promi, unter anderem in der Fernsehshow The Apprentice mit Donald Trump als Moderator, waren umso schriller. Außerdem war bekannt, dass der junge Herrscher in Pyongyang ein Fan der Chicago Bulls war, bei denen Rodman seine Glanzzeiten erlebt hatte. Während also die offizielle Außenpolitik sich schwer tat mit dem Diktator, während seriöse Medien keinen Zugang fanden, kamen ein paar flippige Typen aus dem Kommerzfernsehen auf die Idee, den abgehalfterten Star als Köder einzusetzen. Und siehe da, Kim Jong-un biss an.
Erst zu diesem Zeitpunkt bemerkten die Nordkoreaner, dass Vice News kein normaler Nachrichtensender war. Doch jetzt konnten sie nicht mehr zurück. Der große Nachfolger erwartete einen Basketballer. Also verlangten sie wenigstens ein Treffen mit der Muttergesellschaft. In Manhattan dann erzählten sie der Vizepräsidentin des Senders Nina Rosenstein, wie gut ihnen die Serie Homeland gefiele. Erwiderte Rosenstein, das laufe aber auf Showtime, einem Konkurrenzsender. Dann fragte sie ihre Besucher, ob sie Game of Thrones gesehen hätten. Sie schauten fragend. Am Ende verließen sie das Haus mit einem großen Stapel DVDs.
Ist das nun rührend? Ist es witzig oder einfach nur entsetzlich? Die Korea-Kennerin Fifield bleibt sachlich. Doch sie vergisst nicht, den Atomtest zu erwähnen, mit dem Kim Jong-un 2 Wochen vor dem Eintreffen der Basketballdelegation dem Rest der Welt demonstriert hatte, dass er eben nicht der naive Trottel ist, als den das Spaßfernsehen aus Amerika ihn hinstellen wollte. Wer sich so billig über ihn lustig zu machen versucht, so die Pointe des durchtriebenen Diktators, der ist am Ende selbst der Trottel.
Und die Biografie von Anna Fifield heißt Kim, Nordkoreas Diktator aus der Nähe. Übersetzt von Gabriele Gockel und Thomas Wollermann. Die Körber-Stiftung hat die 416 Seiten herausgebracht, zum Preis von 24 Euro. Martin Schechner hat das Buch für Andruck besprochen. Ein Virus, das sich in Windeseile über den ganzen Erdball verteilt, das Menschen infiziert, quält, auch tötet. Eine Krankheit, die Wissenschaftler vor Rätsel stellt und Ärzte herausfordert. So ist es derzeit mit der Corona-Pandemie. Und so war es vor gut 100 Jahren mit der spanischen Grippe, die Millionen Tote forderte und in vielen Gesellschaften zu tiefen Veränderungen führte, auch in der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Die britische Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney hat vor 3 Jahren ein Buch über die spanische Grippe vorgelegt. Es war ein Bestseller, den wir im Januar 2018 hier in Andruck besprochen haben. Ein Buch, das heute wieder besonders lesenswert ist, unter dem Eindruck der Corona-Krise. Wir wiederholen deshalb die Rezension von Dagmar Röhrlich über Laura Spinneys 1918 »Die Welt im Fieber«.
Das Gemälde ist unvollendet. Eine Frau sitzt da, ihr Baby zwischen ihren Füßen. Mit leeren Augen schauen beide in eine unbestimmte Ferne. Nur der Vater blickt den Betrachter an. Er sitzt hinter ihnen, scheint sie mit seinem Körper umfangen, schützen zu wollen. Und doch ist da eine Distanz. Er gehört nicht wirklich zu ihnen. Die Familie hat Egon Schiele dieses Bild genannt. Gemalt hatte er es im Oktober 1918, nachdem seine im 6. Monat schwangere Frau Edith an der spanischen Grippe gestorben war. Schiele überlebte sie und das ungeborene Kind um 3 Tage.
Die spanische Grippe infizierte damals jeden 3. Erdbewohner, 500 Millionen Menschen. Zwischen dem 1. Krankheitsfall, der am 4. März 1918 gemeldet wurde, und dem letzten, irgendwann im März 1920, tötete die Grippe 50 bis 100 Millionen Menschen, also 2,5 bis 5% der Weltbevölkerung.
Seit der Pest im Mittelalter hatte kein so schwerer Schlag mehr die Menschheit getroffen. Dennoch habe sich die spanische Grippe, anders als der Schwarze Tod, nicht tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben, schreibt die Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney in ihrem Buch 1918 »Die Welt im Fieber«.
Die spanische Grippe schlägt sich in persönlichen Erinnerungen nieder, nicht im kollektiven Gedächtnis. Sie steht uns nicht als historische Katastrophe vor Augen, sondern bildet sich in Millionen einzelner privater Tragödien ab.
Um die Katastrophe nach 100 Jahren aus dem Vergessen zu holen, erzählt Laura Spinney von Einzelschicksalen, die stellvertretend für die von Millionen sind, und macht so mühelos über das Trauma einer Familie das Trauma einer Gesellschaft begreifbar. Da ist beispielsweise die schöne Nahir, die Jugendliebe des brasilianischen Schriftstellers Pedro Nava. Kurz nachdem sie sich begegnet waren, lief ein britisches Postschiff mit Infizierten an Bord in den Hafen von Rio ein. Und das Verhängnis nahm seinen Lauf.
Die Stadt war auf die Krankheitswelle, die jetzt über sie hinwegfegte, überhaupt nicht vorbereitet. Die Ärzte hetzten von einem Kranken zum nächsten. Und wenn sie heimkehrten, warteten schon wieder neue Patienten auf sie. Nahrungsmittel wurden knapp. Die Einwohner der Stadt gerieten in Panik.
Als Nahir starb, kamen die Leichengräber nicht mehr hinterher. Und bald mussten Strafgefangene die Toten begraben. Ob er die Menschen nun in Rio ereilte oder in Paris, der Tod durch die spanische Grippe war immer quälend. So beschrieb der Schriftsteller Blaise Sondard seinen letzten Besuch bei seinem Freund Guillaume Apollinaire.
Apollinaire lag auf dem Rücken. Er war vollkommen schwarz.
Sauerstoffmangel war die Ursache der Schwarzfärbung. Hatte sie eingesetzt, gab es keine Rettung mehr. Die Opfer ertranken regelrecht in ihren eigenen Körperflüssigkeiten, die sich in der Lunge ansammelten.
Es zeigte sich, dass die Epidemie außer alten Menschen und Kleinkindern bevorzugt Menschen in der Blüte ihres Lebens traf. Menschen zwischen 20 und 40, vor allem Männer. Frauen schienen weniger gefährdet. Es sei denn, sie hatten das Pech, schwanger zu sein. Dann nämlich fehlte ihnen jener unsichtbare Schutzschild. Unzählige Schwangere verloren ihre Babys und starben.
In ihrem Buch umkreist Laura Spinney ihr Thema, die spanische Grippe, betrachtet es unter immer anderen Aspekten und neuen Blickwinkeln. Sie fahndet nach dem ersten Patienten, schaut auf das Schicksal der Italoamerikaner in New York, der Bewohner des persischen Maschat oder der Arbeiter in den Goldminen Südafrikas. Sie beschreibt die historische und moderne Virenforschung ebenso wie den Einfluss, den Faktoren wie Religion auf den Verlauf der Epidemie hatten, Sitten und Rituale, ja selbst der Städtebau. Und sie spürt den Folgen der Seuche nach.
Sie beeinflusste den Verlauf des Ersten Weltkriegs und trug möglicherweise zum Zweiten Weltkrieg bei. Sie brachte Indien der Unabhängigkeit näher, Südafrika der Apartheid und manövrierte die Schweiz an den Rand eines Bürgerkriegs. Sie führte zu unserem Bedürfnis nach frischer Luft und zu unserer Leidenschaft für Sport.
Der Seuchenzug, dem die Menschen wahllos zum Opfer zu fallen schienen und der vor allem die Jungen, Starken traf, führte unter anderem zur Entwicklung staatlicher Gesundheitssysteme. Allerdings hatte das aufgrund des Zeitgeistes auch eine fatale Nebenwirkung. Weil bestimmten Gruppen die Schuld am Desaster sozusagen zugeschoben wurde, leistete die Erfahrung mit der spanischen Grippe dem Gedanken der Eugenik, der Erbgesundheitslehre, Vorschub.
Über Eugenik hatte man natürlich schon seit langem nachgedacht. Aber erst im Deutschland der 1930er Jahre wurde die Eugeniktheorie, so wie von den Nazis propagiert, zur allgemeinen medizinischen Praxis. Eines der ersten Gesetze der Nazis, die 1933 verabschiedet wurden, war das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, auch als Sterilisationsgesetz bekannt.
Es ist eine Stärke des minutiös recherchierten Buchs, dass die Autorin wie in einem Kaleidoskop die unterschiedlichsten Aspekte beleuchtet und berät die Auswirkungen dieser verheerenden Pandemie im persönlichen wie im gesellschaftlichen aufzeigt. Zwar schreibt sie den diversen Grippeepidemien im Laufe der Menschheitsgeschichte manchmal ein bisschen zu viel zu, beispielsweise wenn es um die Entwicklung von Beerdigungsriten oder die kleine Eiszeit am Ende des Mittelalters geht. Doch abgesehen davon weist Laura Spinney überzeugend nach, dass wir uns auf Pandemien vorbereiten müssen.
Dagmar Röhrlich war das über Laura Spinney, 1918 Die Welt im Fieber, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte. Übersetzt von Sabine Hübner, 2018 erschienen im Hansa Verlag, 384 Seiten, 26 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur. Alle Beiträge von heute und natürlich auch die gesamte Sendung finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.